Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Ja, stellt euch eine ganz gewöhnliche, funktionierende Familie vor. Also eine Familie, die noch einigermaßen intakt ist. Wir wissen ja, die Welt gerät immer mehr alles aus den Fugen. Wir stellen uns also vor, ein Vater, der seine Rolle ernst nimmt, eine Mutter, die eine liebende Mutter ist, in der Tat. Beide bemühen sich, treu für ihre Familie zu sorgen. Auch die Kinder, sie alle haben noch eine, die Bibel redet davon, eine natürliche Liebe. Ich rede erst mal allgemein von einer Familie. Eine natürliche Liebe zueinander. Und alle sind von daher auch besorgt füreinander und setzen alles daran, dass es den Einzelnen wohlergeht. Und wenn irgendwo ein Missklang ist oder sich ein Mangel zeigt, dann ist man wirklich gemeinsam bemüht, diesen zu beseitigen. Stellt euch vor, die Familie hat einen Hund. Bisschen zum Lachen vielleicht, aber schon ernst auch. Sie ist zwar nicht auf den Hund gekommen, wie ich vorher gesagt habe, mit anderen Worten. Trotzdem, die Familie hat einen Hund. Und auch dieser Hund ist sogar einbezogen in dieses Füreinander. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Beim Hund findet man halt bei anderen Tieren, wie die sich benehmen, wie die Acht haben auf einzelne Familienglieder, gerade bei einem Hund, auch, der Acht hat auf die Kleinsten und die Schwächsten. Also so ist das bei ganz normalen Familien. Aber wie sieht es aus in der Familie Gottes? Darüber wollen wir heute nachdenken. Offensichtlich ist das dort nicht so einfach. In einer normalen Familie, in der Welt, scheint das selbstverständlich zu sein. Die Familie Gottes muss durch das Wort Gottes darauf hingewiesen werden und sie muss auch immer wieder erinnert werden. Petrus redet davon, 2. Petrusbrief. Obwohl ihr die Wahrheit wisset und befestigt seid, wir müssen das immer wieder in Erinnerung gerufen bekommen, damit es uns im Bewusstsein bleibt. Also der Weg vom Erkennen über das Wollen und zum Vollbringen ist alles andere als leicht. Der Predigt könnte man, das klang am Lied an, den Titel Die Gesinnung Jesu oder ein hingegebenes Leben geben. Wir wollen uns dabei hauptsächlich an Philipper 2 orientieren, da könnt ihr schon mal aufschlagen, Philipper 2, wobei wir natürlich nicht jeden Vers umdrehen oder betrachten werden. Da ist die Zeit viel zu kurz. Die Frage dabei ist, wie können wir Niedriggesinntheit, Selbstverleugnung oder Hingabe verwirklichen? Der Stellung nach, davon redet die Bibel im 1. Korinther 2 am Ende, 1. Korinther 2 am Ende, im Vers 16, der Stellung nach haben wir schon den Sinn Christi. Wir aber haben Christi Sinn, heißt es dort. Doch diese Gesinnung Christi, die soll auch praktisch werden in unserem Leben. Das sind ja geistliche Wesenszüge, die Gott bei seinen Kindern sehen will, aber die unserem Fleisch ziemlich fremd sind oder unserem Fleisch so gar nicht gefallen. Wir wollen ja schließlich auch noch wer sein, obwohl wir doch nicht sind, sagt die Bibel. Unser Ich fordert ständig sein angebliches Recht und wir wollen doch noch etwas vom Leben haben, habe ich oft schon gehört. Das ist es aber genau das, worin ungläubige Menschen leben. Das ist ihr normales Leben. Für sich selbst, egoistisch, Sorge um sich selbst, kaum einen Blick für den anderen. Obwohl es da muss man staunen, auch Menschen gibt, die ziemlich moralisch hochstehend leben. Das gibt es schon auch. Vor denen muss man den Hut ziehen. Die Frage ist nur, für wen sie das tun, wenn sie doch den lebendigen Gott nicht kennen. Also unser Leben sollte das nicht sein. Genau genommen, das will ich auch sagen, durchaus ehrlich, dürfte ich nicht über dieses Thema reden, aber ganz eng gesehen kann niemand darüber reden, wenn wir so wollen. Ich bin nicht der, der das unter den Füßen hat, völlig unter den Füßen. Also bei der Vorbereitung ist mir da wirklich manches hochgekommen. Wie oft habe ich da schon versagt, weil ich geistlich nicht wach war oder weil ich mich jetzt nicht aufhalten lassen wollte in meinem Weg oder wo mir die Kosten zu hoch erschienen. Gekommen bin ich das Thema über die Betrachtung des Philipperbriefs in der stillen Zeit und dann kamen mir Verse aus 1. Korinther 12 in den Weg. Vor allem die Verse 25, 26. Da heißt es, 1. Korinther 12, 25, 26, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leiden, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also Gott will unbedingt Ordnung und auch Frieden in dem Leib des Herrn Jesus haben. Wir sind ja sein Leib. Er will darin Harmonie. Er will darin geistliches Wohlergehen sehen und nicht Spaltung. Wohlgemerkt, nicht äußeren Wohlstand, sondern geistliches Wohlergehen, vielleicht sogar bei gleichzeitig äußerer Not. Das Miteinander der Glieder soll von Fürsorge bestimmt sein und nicht von Gleichgültigkeit. Da darf auch kein Glied ausgeschlossen bleiben. Alle haben im Leib oder am Leib ihren Platz und alle werden gebraucht, wirklich alle, jeder Einzelne. Da darf auch nicht einer fehlen eigentlich in unseren Versammlungen oder Zusammenkünften. Soll keiner fehlen, weil wir aneinander dienen sollen, füreinander da sein sollen. Und wenn da einer fehlt, dann ist da ein Loch, eine Lücke. Dann hat der Einzelne, der da fehlt, einen Mangel und andere, denen, die dienen könnten, die nicht da sind, die haben auch einen Mangel. Der Mangel kann nicht beseitigt werden. Also wir sollen sogar die Schwachen und die Kleinmütigen und die Leidenden besonders im Blick haben, auch die Einsamen. Wie oft ist es so, dass wir die einladen, die uns wieder einladen oder die uns sympathisch sind? Hier geht es nicht, das will ich auch gleich sagen, kommt vielleicht später nochmal drauf, hier geht es nicht im Reich Gottes um Sympathie, Antipathie. Liebe, die Liebe Gottes, wie sie Gott vorstellt in seinem Wort, hat nichts mit Antipathie und Sympathie zu tun. Wie oft lassen wir uns leider leiden davon? 1. Korinther 12, Vers 22, 23 noch, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Bevor wir zum eigentlichen Text kommen, will ich noch kurz beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken von Herzen für dieses Wort jetzt hier, auch dass du mir so wichtig gemacht hast. Ja, und wir beten, dass du uns segnest, dass du redest zu unseren Herzen, dass du mir Gnade schenkst zum Aussprechen deiner Worte, dass du auch die Herzen erreichst und auch so, dass wir auch dahin kommen, dass wir deine Worte wirklich wollen und auch verwirklichen wollen. Schenke du Gnade dazu, zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir lesen mal die Verse Philipper 2, 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllet meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also die Gemeinde in Philippi, das war die erste Gemeinde in Europa, die durch den Apostel Paulus entstanden war. Man kann sagen, die Philipper hatten eine wirklich tiefe Beziehung zu Paulus. Das zeigt der ganze Brief. Und neben den Thessalonichern war diese Gemeinde im Wesentlichen vorbildlich. Im ersten Kapitel nennt Paulus ein paar Punkte. Sie waren Teilnehmer am Evangelium. Vers 5. Der Herr hatte ein gutes Werk in ihnen angefangen. Vers 6. Und sie hatten den Apostel im Herzen, so steht es zumindest in der unrevidierten Übersetzung, Elberfelder. In vielen anderen Übersetzungen wird übersetzt, dass der Apostel sie im Herzen hatte. Ich würde sagen, das Wort Gottes zeigt uns, da war eine Gegenseitigkeit in diesem Sinn vorhanden. Sie hatten sich gegenseitig im Herzen. Das hatten auch die Philipper gezeigt, schon öfters. Sie zeichneten sich aus durch eine große Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern. Vers 9. Es gab nur weniges, was der Apostel Paulus zu bemängeln gehabt hätte oder hatte. Hier im Kapitel 2 geht es um ihren Rückstand bezüglich der Gesinnung. Kapitel 4 wird dann auch konkreter und nennt da die konkreten Probleme, die es da gab, die mit dem Mangel an Gesinnung Christi zu tun hatten. Also die Philipper hatten hier ihre Liebe zu Paulus erneut bewiesen. In Kapitel 4, Vers 16 lesen wir davon, dass die Philipper schon zweimal, als er in Thessalonich war, für ihn gesorgt hatten. Gaben übergeben hatten, überbracht hatten oder überbringen haben lassen. Sie hatten seiner Notdurft gedacht, wie es in manchen Übersetzungen heißt, Notdurft weist hin auf Bedarf, seinen Bedarf gedeckt oder für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Den Epaphroditus hatte Gott benutzt, diese Gabe nach Rom zu überbringen. Und darin hatte Paulus göttlichen Segen erfahren. Hier, wir lesen hier, Ermunterung in Christus in Vers 1, einen Trost der Liebe und die Gemeinschaft des Geistes erfahren und innerliche Gefühle und Erbarmungen. Und dieser Dienst hatte bei dem Paulus große Freude bewirkt, vor allem wegen der Frucht, die Paulus an den Gläubigen suchte. Kapitel 4, Vers 17, lesen wir davon. Doch die Freude des Paulus war nicht vollkommen, nicht völlig. Da war etwas, was seine Freude etwas trübte. Während seiner Abwesenheit aus Philippi waren Meinungsverschiedenheiten aufgetreten, eventuell sogar richtiger Streit oder Parteiung unter einzelnen Gläubigen. Da gab es zwei Glaubensschwestern, Kapitel 4, die wohl ein wenig im Clinch miteinander waren. Das mag in unseren Augen nicht so viel sein, nicht so tragisch sein, wenn man mal Meinungsverschiedenheiten hat. Aber Gott hat es so geführt, dass Paulus es ein Anlass wurde oder ein Hauptanlass wurde, diesen Brief an die Philipper zu schreiben. Wenn wir das mit heute vergleichen, dann müssten heute viele apostolische Briefe deswegen verfasst werden, weil die Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, die es heute so gibt, sind verglichen mit damals gewaltig. Also wir sehen auch daran, dass Gott in der Zeit der Urgemeinde, und da zählte auch Philippi noch dazu, denke ich, anders handelte als in späteren Zeiten. Denken wir auch an das Beispiel von Ananias und Sapphira oder überhaupt das Thema Zeichen, Wunder, Machttaten. Also Paulus wünschte sich, dass die Philipper seine Freude vollkommen machen möchten und dass ihre gegenseitige Liebe und ihre Einigkeit völlig würde. Deshalb folgte jetzt ab Vers 2 eine Ermahnung bzw. Aufforderung an die Philipper: So erfüllet meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Das heißt so viel wie: Die Freude des Paulus würde geradezu voll werden, wenn die Philipper der Ermahnung bzw. Aufforderung in den Versen hier nachkämen und diese Wesenszüge hervorbringen würden. Einmütigkeit, Niedriggesinntheit, Selbstverleugnung, Hingabe. Also mit anderen Worten, wir können es auch auf uns durchaus beziehen: Werde los von dir selbst. Das wäre also wirklich etwas Großes, eine Verherrlichung des Herrn Jesus, wenn jedes Verhalten, jedes Tun, jedes Lassen mit dem Ziel geschehen würde, völlige Harmonie und geistliches Wohlergehen unter den Gläubigen entstehen zu lassen. Indem jeder Einzelne anstrebt, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe zu haben und einmütig eines Sinnes mit den anderen zu sein. Das würde unter anderem zum Beispiel dazu führen, dass man bereit ist, von Rechthaberei zurückzutreten oder sich demütig was sagen zu lassen. Was heißt das? Sollen wir wirklich alle gleich denken, quasi gleichgeschaltet sein? Das kann man gleich abhaken, das Menschen unmöglich. Unmöglich. Das wäre vielleicht möglich, wenn unser Fleisch mit der Wiedergeburt weggetan worden wäre oder wenn der Heilige Geist uns dazu zwingen würde, in Anführungszeichen, was er aber niemals machen würde, weil es dem Wesen Gottes völlig zuwiderläuft. Es ist also vielmehr so, dass wir in den Hauptwahrheiten des Glaubens übereinstimmen sollen und in zweit- oder drittrangigen Fragen, die es immer wieder geben wird, dass wir dabei das alles aushalten und trotzdem in Frieden miteinander sind. Vielleicht ein Zitat von William MacDonald dazu: Dieselbe Gesinnung zu haben bedeutet in Wirklichkeit, wie Christus gesinnt zu sein und zu reagieren, wie er reagiert hätte. Dieselbe Liebe zu haben bedeutet, anderen dieselbe Liebe zu erweisen, wie sie uns der Herr entgegengebracht hat. Es ist eine Liebe, die keinerlei Kosten scheut. Ich füge hinzu, die auch nicht auf das eigene schaut. Einmütig zu sein bedeutet, in Harmonie auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und eines Sinnes zu sein bedeutet, einmütig zu handeln. Und wenn wir dies tun, wird deutlich, dass Christus unser Handeln bestimmt. Wir kommen zu Vers 5 bis 11. Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist zusammengefasst der Wunsch von Paulus. Dann legt er in Versen 6 bis 8 auseinander, was das für den Jesus im Einzelnen bedeutete. Vers 6 bis 8, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts, und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Herr Jesus ging seinen Weg absolut und exakt nach dem Willen Gottes. Von der höchsten Höhe, wo er eine Gestalt Gottes war, bis in die tiefste Tiefe, wo er sich selbst erniedrigte und gehorsam ward bis zum Tod. Er hatte in der Tat und in Vollkommenheit alle die in 1. Korinther 13 genannten Facetten der Liebe ausgelebt. Vor allem aber dieses zentrale Merkmal, sie, die Liebe, sucht nicht das ihre. Er war wirklich los von sich selbst und sah nur auf das der anderen. Und orientiert an diesem Vorbild sollten die Gläubigen nach dieser Gesinnung streben. Und hier haben wir alle, und ich sagte das schon, mehr oder weniger Rückstand oder Mangel. Wir wollen uns nicht erniedrigen. Wir wollen in der Welt, auch im Reich Gottes oft genug noch, etwas sein, obwohl wir doch nichts sind. Wir erwarten noch Befriedigung und Erfüllung aus unserem äußeren Leben beziehungsweise aus der Welt, obwohl schon deutlich genug bewiesen ist, dass von dort nichts kommen kann, beziehungsweise eigentlich nur das Verderben kommen kann von der Welt. Und gleichzeitig wundern wir uns, warum es geistlich so dürftig und dürr bei uns aussieht. Weil der Jesus sich so seinem Gott und Vater hingab und gehorsam war, hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat ihm alles unterworfen mit einer gewaltigen Kraft. Wir lesen Epheser 1 davon. Alles ist ihm unterworfen, obwohl wir das jetzt noch nicht sehen, obwohl es jetzt noch nicht offenbar wird oder ist. Es wird einst offenbar werden. Für uns, alle Welt wird es dann sehen, wenn wir mit ihm kommen in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde. Und so wird es auch im Prinzip mit uns geschehen, wenn wir diese Gesinnung und Hingabe verwirklichen. Lukas 14, 11, da steht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lukas 9, Vers 24 noch, das redet hier von Hingabe auch. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Das alles ist zugegebenermaßen wirklich nicht einfach. Aber es lohnt sich und es wird belohnt werden. In der Ewigkeit sowieso, aber auch schon jetzt. Es bedeutet ein wirklich sinnerfülltes Leben in Friede und Freude. Wir kommen zu Vers 12 bis 16. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet oder darstellt. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also wenn wir vor diesen Versen stehen, es geht wirklich um viel, dann sollte uns bewusst werden, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es geht ja erstmal grundsätzlich um den Willen Gottes, den zu verwirklichen, aber speziell auch hier um die Verwirklichung der Gesinnung Christi. Es ist vielleicht für uns wie ähnlich wie für Israel, als es um die Landeinnahme geht. Dort standen ihnen gewaltige äußere Feinde entgegen und wollten das verhindern. Uns gegenüber steht Satan, der uns mit allen Mitteln und Tricks hindern will, dass wir diesen Kampf gewinnen. Auch unser Fleisch, und das muss uns klar sein, unser Fleisch ist, die Bibel redet davon als von Gesinnung. Lesen wir auch in Römer 8. Es ist die von Satan verdorbene Gesinnung in uns. Unverbesserbar, und Gott hat es auch nicht verbessert mit der Wiedergeburt. Es ist immer noch so, wie wir vorher waren, als wir noch ungläubig waren. Unverbesserlich. Also unser Fleisch steht Gott mit seiner Trägheit, auch mit seiner Lust und seiner List ebenso entgegen. Will uns ebenso hindern. Das Fleisch will sich in uns produzieren und verwirklichen. Und das geschieht meistens oder oft genug noch nicht einmal sehr auffällig oder plump oder grob. Das eigene ist oft genug mit dabei. Also mir ist es sehr bewusst immer wieder geworden, auch wenn es aus unserer Sicht nur Kleinigkeiten sind. Und wir beherrschen ja auch durchaus alle die Heuchelei, dass wir es verstecken. Ganz geschickt machen wir das, im Gegensatz zu kleinen Kindern, die lassen es frei raus. Oder alte Leute vielleicht, wenn sie schwach sind. Also wirklich los von uns selbst sind wir eher selten. Also ich habe mich wirklich schon oft dabei erwischt. Da bin ich vielleicht demütig, ordne mich unter, zeige mich gehorsam. Doch ich will gleichzeitig bei einem Bruder gut dastehen, will glänzen vor dem, will ein Stein im Brett haben bei dem. Oder ich lasse ab von meinen eigenen Bestrebungen und Zielen, opfer Zeit und Kraft und setze mich ein für Geschwister und rechne gleichzeitig damit, dass auch sie sich wieder für mich einsetzen. Denk an vorhin, wir laden Leute ein und hoffen darauf, die laden uns wieder ein. Oder wir rechnen damit, weil die in der Lage sind dazu auch. Wir sollen eher die am Rand stehen bedenken oder nicht vergessen zumindest. Oder die Einsamen. Ja, und bei all dem geistlich vielleicht durchaus Positiven und Guten Will ich also gleichzeitig etwas Gutes für mich oder dass meine Haltung oder mein Opfer gesehen wird von den Geschwistern? Timotheus hatte dieses, auch selbst wahrscheinlich dieses Problem unter den Füßen. Von daher stellt ihm Paulus auch ein wunderbares Zeugnis aus. Lesen wir auch in diesen Versen hier. Ich zitiere das nur mal, so weit kommen wir nicht in den Philipper 2. Philipper 2,20, denn ich habe keinen ihm, dem Herrn, Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ein wunderbares Zeugnis. Aus eigener Kraft, das sollte uns klar sein, ist es also völlig aussichtslos, wirklich dem Willen Gottes zu entsprechen, besonders in Bezug hier auf dieses Thema Gesinnung Jesu, die einen engen Zusammenhang hat auch mit einem hingegebenen Leben. Und wenn wir diese Hürde nehmen können, dann haben wir auch gute Voraussetzungen dafür, auch in vielen anderen Beziehungen den Willen Gottes zu vollbringen. Also hier in Versen 12 und 13 wird uns ein Schlüssel gegeben. Nur Gott selbst kann uns Überwindung und Sieg schenken. Doch nur wenn wir mit allem Fleiß alles das einsetzen, was Gott schon in uns zuvor gewirkt oder geschenkt hat oder in uns hineingelegt hat. Deshalb heißt es auch in Vers 12, bewirkt oder wirkt aus, vollführt. Also da sind wir dran. 100% wir. Und gleichzeitig mit allem Ernst und aller Ehrfurcht, dass wir vor Gott treten, wie die Bettler, und ihm unsere Ohnmacht bekennen und ihm auch die Ehre geben für sein Allvermögen und seine gewaltige Kraft. Und ihn dann um sein Wirken bitten, in uns zuerst, damit er das Wollen schenkt und im nächsten Schritt auch das Vollbringen. Voraussetzung ist natürlich auch, dass wir beständig Gottes Gemeinschaft suchen, um im Glauben zu wachsen und geistlich wach zu bleiben. Zum Beispiel unseren Herrn noch mehr erkennen, wie er wirklich ist, wie er handelt, was er auch in unserem Leben getan hat. Und seinen Willen erkennen für unser Leben. Aber auch diese feinstreifige Verdorbenheit unseres Fleisches erkennen und die Listen des Teufels. Und dass wir all die Dinge, die der Herr uns dabei zeigt, die die Gemeinschaft mit ihm stören, die sein Wirken hindern, aus unserem Leben entfernen. In dem Daher sehen wir hier also einen Rückbezug noch auf die Ermahnung und das Beispiel des Herrn Jesus. In meine Geliebten kommt nochmal die Zuneigung von Paulus zu den Philippern zum Ausdruck, die nur ihr Bestes will. So sollen nicht nur die Philipper, sondern auch wir alles dran setzen, damit die Freude von Paulus völlig unter Herr Jesus verherrlicht werde. Paulus erwähnt noch hier ihren bisherigen Gehorsam. Und das sollte sie ermutigen, denke ich. Das soll er uns ermutigen. Er selbst, glaube ich, hatte bestimmt auch an der Stelle eine große Hoffnung, dass sie diese Ermahnung beherzigen würden. Vielleicht noch etwas zu dem Bewirket euer Heil. Es kann nicht sein, dass es hier um die Erlösung der Seele geht, weil bei der Erlösung unserer Seele die Vergangenheit ist, in der Vergangenheit liegt, da können wir nichts mit eigenem Wirken hinzutun. Die Erlösung der Seele, Errettung, kann nur durch Gnade geschehen. Auch die zukünftige Leibeserlösung, auch damit kann es nichts zu tun haben, also zukünftige Leibeserlösung, die damit einhergeht, mit der Entrückung und Verwandlung, kann es ebenso nicht sein, weil auch das allein das Wirken Gottes ist. Grundsätzlich bedeutet das, wir sollen unsere Erlösung bzw. unser Heil, das wir von Gott durch Gnade geschenkt bekommen haben, jetzt in der Gegenwart auch ausleben bzw. in unserem Leben praktisch werden lassen, sodass wir auch einen Nutzen daraus ziehen können. Konkret auf die Philipper heißt das nochmal, das sollte ihnen helfen bei der Lösung ihrer Probleme, zum Beispiel dieser Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten. Da würde die Lösung auch in der Verwirklichung der Gesinnung Christi liegen. Etwas noch zu Furcht und Zittern, da hatte ich schon was zu gesagt, dass wir mit allem Ernst, mit aller Ehrfurcht vor Gott treten, weil nur er in uns wirken kann, wir können selbst nichts bewirken, sollen wir ernst nehmen. Also mit einer Furcht davor wieder verloren zu gehen, hat es überhaupt gar nichts zu tun. Vielleicht das noch zumindest. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Versen 14 bis 16. Wir sollten immer fein darauf achten, das habe ich auch schon mit anderen Worten gesagt, achten auf unser Aufbegehren, eventuelles Aufbegehren, Seufzen, Klagen oder Wanken zu werden. Das sollte eigentlich fern von uns sein, aber wenn es geschieht, dann ist es wichtig, die Dinge vor Gott zu bekennen, damit wir letztlich tadellos vor Gott stehen. Also tadellos heißt auch nicht sündlos zu sein, sondern unangreifbar zu sein. Von der unsichtbaren Welt her unangreifbar zu sein, auch vor der sichtbaren Welt unangreifbar zu sein, gutes Zeugnis zu haben, indem wir wissen, auch bewusst sind uns dessen, dass unsere Sünden geordnet sind. Und wir sollen leuchten wie Himmelslichter in der Welt, indem wir das Wort des Lebens festhalten oder darstellen. Ist das nicht zu wunderbar? Ist großartig eigentlich, dass wir das dürfen oder das von uns erwartet wird und dass Gott das möglich machen kann. Ein Vorrecht, eine gewaltige Ehre, für einen Jesus zu leuchten in dieser Welt. Und das sollte eigentlich gar nicht so schwer sein in einer Welt, die, was die Nacht betrifft, weit fortgeschritten ist. Römer 13 am Ende. Die Nacht ist weit fortgeschritten. Der Tag ist nah. Also die Nacht, das sehen wir auch hier in der Entwicklung der Welt, ist wirklich weit fortgeschritten. Und da ist es eigentlich gar nicht so schwer, dass wir uns als Kinder Gottes abheben von dieser Nacht, indem wir leuchten. Auch wenn wir können wir durchaus auch sehen und ermutigt sein, wenn es auch jeder nur allerkleinste Gehorsam ist, dass wir leuchten. Sollte uns Mut machen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also wir sollen das Wesen des Herrn Jesus in dieser Welt darstellen, ihn abstrahlen, wir sollen ein Abglanz von ihm sein. Auch nicht zu vergessen, einmal durch unser Leben, aber auch indem wir den Mund aufbekommen, auch darüber. Und dafür können wir immer wieder beten, auch wenn es so schwer fällt. Gott kann Gnade schenken, Gott kann Situationen schenken. Ich möchte fast sagen, wo uns überhaupt nichts anderes übrig bleibt. Habe ich oft schon erlebt. Habe ich schon mal erzählt vielleicht, das Beispiel. Ich habe mich eine Zeit lang geschämt, da war ich echt total schwach. Und ich hatte einen Aufkleber am Auto hin. Kann sich manchmal erinnern, ich habe es hier schon mal, glaube ich, erzählt. Auf jeden Fall, da fuhr morgens, schon um 6:30 war ich in der Arbeit, da fuhr ein anderer Arbeitskollege nicht weit hinter mir her. Und da habe ich Gas gegeben, gemacht, dass ich im Parkplatz komme und ganz schnell rückwärts gestoßen, damit der das bloß nicht sieht. Wirklich. Das ist beschämend. Auf jeden Fall. Der fährt neben mich auch dahin und steigt aus und geht hinter mein Auto und guckt und liest das nochmal durch. Blieb mir nichts übrig, als Zeugnis zu geben. Ja, so kann es gehen. Ja, die Folgen einer verwirklichen Gesinnung. Wir haben gesehen in Philipper 2 mehrere Vorbilder in Bezug auf Gesinnung. Der Herr selbst hatten wir, auch der Paulus, der Schreiber des Philipperbriefs, ein großartiges Vorbild, was das betrifft, Timotheus und Epaphroditus und selbst die Geschwister aus der Gemeinde, wenn wir weiterlesen, finden wir das, wie sie sich Sorgen machten, wie sie besorgt waren um den Epaphroditus, weil der krank geworden war. Also alle diese hier genannten Vorbilder hatten etwas gemein. Bei ihnen allen folgte auf die veränderte Gesinnung, der Jesus hatte die sowieso, ist klar, die anderen meine ich, dass sie nicht auf sich selbst oder auf das eigene schauten, sie nahmen keine Rücksicht auf sich selbst. Bei Herrn Jesus sowieso, der nur sein Leben für andere gab. Bei Paulus sehen wir das, dass er bereit war, beziehungsweise große Opferbereitschaft hatte. Er war, wie in 2. Korinther 11, zweiter Hälfte, da sehen wir, dass er in sehr vielen Todesgefahren war, dass er sogar gesteinigt wurde. Man meinte, er wäre gestorben. Oder auch vor den Ältesten von Ephesus, in seinem Abschied von den Ältesten von Ephesus in der Apostelgeschichte 20 berichtet er davon oder redet er zu ihnen zeugnishaft und sagte, ich achte mein Leben, sie wollten ihn zurückhalten von seinem Weg, ich achte mein Leben nicht der Rede wert oder ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Oder ein sehr eindrückliches Beispiel noch in 2. Korinther 12, 14 bis 15, wie er sich für die Glaubensgeschwister einsetzte, beziehungsweise von Gott verwenden ließ. Da heißt, siehe diese, ich habe bewusst jetzt die unrevidierte Elberfelder genommen an der Stelle, bei den anderen Stellen nicht, weil die an der Stelle, finde ich, deutlicher ist. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber, jetzt kommt es besonders, ich will aber sehr gerne alles verwenden und völlig verwendet werden von Gott für eure Seelen. Wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Das Erste, er wollte die Geschwister überhaupt nicht belasten, er wollte nicht zur Last fallen. Er hat diese Sicht gehabt, er wollte was für andere bewirken oder dazu beiwirken, dass andere oder Geschwister Frucht bringen für die Ewigkeit, Schätze sammeln für sie in gewisser Weise. Und dann setzte wirklich alles in Bewegung, damit sie geistliche Wege gingen. Und er war immer bereit, aus Liebe zu den Geschwistern wirklich alles einzusetzen, was er hatte und was er war. Ohne Rücksicht auf sich selbst. Und selbst auf die Gefahr hin, das steht da unten im letzten Stück, selbst auf die Gefahr hin, da musste ihnen ja manches schreiben, gerade den Korinthern, was denen im ersten Gang vielleicht hochgekommen ist, wo sie sich geärgert haben vielleicht, was schwer war für sie. Oder wo sie sich ertappt gefühlt haben. Selbst auf die Gefahr hin, dass er deswegen umso weniger geliebt würde von ihnen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Bei uns ist oft umgekehrt. Wir schmeicheln lieber. Manch, oft zumindest. Ja, zumindest in der Gefahr sind wir. Das geht ganz schnell. Wir brauchen im Moment nicht wach zu sein, schon ist es passiert. Dass wir um jemanden rumschwänzeln, bei dem gut dastehen wollen. Und manche Wahrheit vielleicht nicht aussprechen. Die vielleicht dran wäre, auszusprechen. Genauso Epaphroditus, das können wir auch nicht betrachten. Er wagte bzw. riskierte sein Leben. Paulus sagt in Vers 30, für das Werk des Christus ist er dem Tode nahe gekommen. Deswegen ist er dem Tode nahe gekommen. Und selbst noch in dieser Lage sorgte er sich um seine Geschwister in Philippi. Also sie alle schauten auf das der anderen, sie verhielten sich oder handelten nach, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihrige. Mit einem Wort, sie waren los von sich selbst, wirklich los. Warum war das so? Sie waren auch von der Welt los. Sie hatten mit der Welt abgeschlossen. Sie hatten nichts mehr mit ihr gemein. Sie erwarten auch nichts mehr von der Welt. Christus war ihr Leben, wie es Paulus in Philipper 1 sagt. Er ist mein Leben. Christus war sein Leben. Sterben war für ihn Gewinn. Also schauen auf die anderen, auf das der anderen soll aber nicht so geschehen, dass wir mit Argwohn oder mit Neid auf die anderen sehen oder dass wir uns mit anderen vergleichen oder nur darauf lauern, dass der andere einen Fehler macht. Kennt ihr das? Da ist jemand, der in unserem Ansehen gefallen ist, hat uns mächtig geärgert oder vielleicht sogar schon öfters ungerecht beurteilt oder behandelt, der ist bei uns unten durch. Den nehmen wir dann ins Visier. Ich glaube, das ist alles bekannt. Also so soll es nicht sein. Wir sollten vielmehr darauf trachten, dass es unseren Glaubensgeschwistern geistlich wohl geht, dass Mangel, Missklänge oder Sorgen aus ihrem Leben entfernt werden. Alles in allem sollten wir ihr Bestes suchen, vielleicht sollten oder wir, wo wir können, auch mit dazu beitragen, dass sie heil werden, seelisch heil. manche Wunden geheilt werden. Aber dazu müssen, in Anführungszeichen, wir auch konkrete Schritte tun. Die Geschwister auch aufsuchen, mit ihnen Gemeinschaft pflegen, Zeit mit ihnen verbringen, teilnehmen an ihrem Leben, vor Ort in der Gemeinde oder im Hauskreis, privat einladen, miteinander arbeiten, hier in der Gemeinde auch vielleicht, praktische Dinge auch, dienen mit ihnen. Und wir sollten auch für sie vor Gott treten, aber auch für uns selber, nicht zu vergessen, damit wir von uns selber mehr und mehr loskommen, wegkommen. Und wir sollten vor allen Dingen bereit sein zur Liebe in der Tat. Trösten, praktisch helfen. Und nicht unser Herz verschließen vor ihrer Not, vor ihren Sorgen oder vor ihrem Mangel, wenn wir in der Lage sind dazu, dem abzuhelfen. Bevor wir uns fragen hinsichtlich dessen, wie weit wir die Gesinnung Jesu verwirklicht haben oder ein hingegebenes Leben führen, stellen, müssen wir unter Umständen zuerst wichtige Dinge gelöst oder andere Fragen beantwortet haben. Das heißt, es ist nicht unbedingt für jeden gleich dran. Zum Beispiel, wenn ich noch nicht wiedergeboren bin, wenn ich noch kein Kind Gottes bin, dann sollte ich mich zuerst bekehren. Aber dazu muss erstmal mir klar werden, dass ich ein Sünder bin. Und wenn ich noch keine Heilsgewissheit habe oder auch in anderen Fragen noch unwissend, unsicher oder nicht befestigt bin, zum Beispiel wer Gott ist, wer Gottes Sohn ist, was ist meine Stellung in ihm, welche sind die Segnungen und Verheißungen, die mir zugesichert sind, dann haben eher solche Dinge erstmal Prioritäten. Für alle, die sich hier einsortieren können, ist unser Thema wahrscheinlich noch nicht dran. Und im Zusammenhang, da möchte ich auch mal was zu sagen, mit Bekehrung, das ist mir oft auch schon passiert, selber schon passiert, dass ich sowas gesagt habe, im Zusammenhang mit Bekehrung wird oft leichtfertig davon gesprochen, dass wir jetzt oder dass derjenige jetzt sein Leben dem Herrn übergibt. Also es ist gefährlich nah an dieser Sache hier. Also in diesem Stadium, also wenn es im engeren Sinn gemeint ist jetzt, in Bezug auf Hingabe, also in diesem Stadium kann einem solchen Menschen noch gar nicht klar sein, welches die Tragweite ist, wie hoch die Kosten sind, mit welchen Angriffen auch der Finsternis zu rechnen ist oder mit welchen Leiden solches einhergehen kann. Dann stehen wir auf sehr dünnem Boden und man kann sich gut vorstellen, dass wir dann sehr leicht ins Schleudern kommen können und zu Fall, gar vielleicht ganz zu Fall kommen können. Denken wir an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Auch mit Euphorie kommen wir auch nicht weiter an der Stelle. Wir müssen erst im Glauben wirklich gegründet und befestigt sein. Doch wenn diese Dinge einigermaßen geklärt sind, dann können wir uns schon mal eher dieser Frage zuwenden. Inwieweit haben wir wirklich die Gesinnung Jesu? Wo bin ich da im Rückstand? Wo haben wir wirklich diesen Wesenzug, diese Haltung? Sind wir wirklich solche, die zuerst trachten nach dem Reich Gottes? Ich komme noch später nochmal drauf. Das ist also eine der Folgen der Gesinnung Jesu. Oder trachten wir weiter zuerst nach irdischen und vergänglichen Dingen? Drehen wir uns hauptsächlich um uns selbst? Sind auf unser eigenes Wohl bedacht? Von Eigennutz geprägt? Nochmal zur Erinnerung vielleicht noch ein paar grundsätzliche Dinge, was unsere Zweckbestimmung betrifft. Ist auch schon oft darüber geredet worden. Gott hat uns geschaffen, Kolosser 1, Vers 16, für sich, zu sich hin. Oder auch wir sollten 2. Korinther 5, 15, fortan nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben ist und auferweckt worden. Oder weil Gott uns liebt, 1. Johannesbrief hatten wir letztens, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Nicht durch Worte allein, sondern auch vor allen Dingen in der Tat. Gott will Taten sehen. Eine Liebe nur mit Worten ist nichts. Und die Folge dessen, dass jemand Gott und die Kinder Gottes liebt, ist, dass er Sorge für sie hat und Acht auf sie hat und nicht gleichgültig ist oder ablehnend ist, wie Kain zum Beispiel, der also negativ Vorbild genannt wird, in 1. Johannes 3. Vielleicht nur etwas zur richtigen Einordnung. Wir neigen ja oft zu Extremen. Selten ist es eher, dass wir ausgewogen sind. Da gibt es zum Beispiel totale Genussmenschen. Und auf der anderen Seite solche, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sich mal was gönnen oder was für sich selbst tun, die total spartanisch leben oder kaum eine Entspannung oder Ruhepause haben oder sich gönnen. Ich kannte auch meinen Bruder zum Beispiel, der war bei unserer Firma in Frankfurt, wenn der mit jemandem gesprochen hat, der war ein Stück weit gesetzlich vielleicht auch, könnte man auch sagen, wenn der mit jemandem Gespräche über den Glauben geführt hat, hat er genau, ich möchte fast sagen, die Stoppuhr gedrückt, hat die Zeit minutiös abgezogen von seiner Zeit, hat die nachgearbeitet. Also man kann es übertreiben. Also der Teufel nutzt das aus. Vielleicht noch etwas, das Schlimme dabei ist, was ich auch erlebt habe, habe ich selber vollbracht schon, dass wir eine Art haben, dass wir unsere Art und Weise zu leben anderen aufzwingen wollen, überstülpen wollen. Auch so eine Unart vielleicht noch an der Stelle. Also der Teufel nutzt es aus, diese extremen Haltungen. Und bei unserem Thema könnte es sein, dass der Teufel es so hinstellt, als Gott wollte, dass wir nur noch für Gott leben und für andere da sein sollen. Nur noch. So etwas kann sofort in Opposition zu Gott und in Rebellion gegen ihn führen. Ein hingegebenes Leben führen bedeutet nicht dieses nur noch und gar nichts mehr für mich und meine Familie. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben, das Allerwichtigste. Und daraus wird sich dann das meiste oder vieles ergeben. Nur er kann uns wirklich persönlich leiten, auch in diesen Wegen, wo wir für andere da sein sollen. Oder auch Korrektur geben, wenn wir in solchen Extremhaltungen stecken oder feststecken. Ich habe für Glaubensgeschwister Sorge zu tragen, aber ich habe auch die Pflicht für meine Familie bzw. für meine Angehörigen da zu sein. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. In Philipper 4, das haben wir ja gelesen, da heißt es ja auch, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das der anderen. Nicht nur oder auch schließen ein, dass ich auch für meine Belange und die meiner Angehörigen sorgen darf, ja sogar muss, wie wir gehört haben. Und es ist vielmehr eine Frage der Prioritäten, damit komme ich zurück auf dieses Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33. Also ich sage mal zusammengefasst, je nachdem, wie es um meine Beziehung zum Herrn Jesus steht und wie wach ich geistlich bin und wie er mich führt, sehe ich oder sehe ich nicht, kann sogar Gott gewollt sein, ich sehe es nicht, dass er mir es nicht zeigt, gewisse Dinge. Ich sehe oder sehe nicht die Bedürfnisse oder Notwendigkeiten im Reich Gottes. Also wenn ich die nicht sehe, dann muss es nicht unbedingt so sein, dass ich jetzt auf dem falschen Weg bin, sondern nur, dass er mir es eben nicht gezeigt hat, nicht bewusst gemacht hat, obwohl ich geistlich wach bin. Kann schon sein. Ich kann an allen Ecken sein, es geht ja gar nicht. Irgendwann muss ich schon einmal zur Ruhe kommen und mir wenigstens ein bisschen Schlaf gönnen. Das gehört auch dazu. Also es kann schon auch dann sein, dass ihr mir bewusst wird, eine Sache aufzugeben, vielleicht sogar ein Hobby, nichts gegen Hobby oder Hobbys, aber es kann schon sein, dass Gott es so führt. Oder meine Dinge mal wenigstens für eine gewisse Zeit liegen zu lassen. Das ist genauso im Rahmen so einer Predigt vorbereiten oder ich will mich dann nicht hervorheben, wirklich nicht. Oder auch jemand, der jetzt so eine Predigt übersetzt, das kostet einen Haufen Zeit, da muss ich mal meine Sachen liegen lassen. Mal die Füße stillhalten, das jetzt tun. Vielleicht zwei Versen noch in diese Richtung gehen, Galater 6, Vers 10. Lasst uns also nun, jetzt kommt die Betonung, wie wir Gelegenheit haben, Also wie es Gott uns zeigt, wie wir selbst auch in der Lage sind. Kann es sein, dass ich einen Mangel sehe, aber ich bin absolut nicht in der Lage, ich habe nicht selbst dieses, soll ich sagen, das Vermögen, diesen Mangel abzuhelfen. Vielleicht kann ich es dann weitergeben an jemand anderes, wo ich sehe, der hat vielleicht diese Möglichkeit. Also lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gut wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und dann nochmal die bekannten Verse, 1. Johannes 3, 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Jetzt kommt es auch, wir sind schuldig für die Brüder, für die Geschwister, das Leben hinzugeben. Also Opfer zu bringen, Zeit zu opfern und, Kraft einzusetzen. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nun nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also dieses Beispiel im irdischen Besitz, das zeigt an, oder wir können von daher wirklich grundsätzlich sagen, das ist ein Beispiel von vielen, würde ich sagen. Das steht für viele andere Beispiele. Irdischer Besitz kann auch irgendwas anderes sein, irgendeine Fähigkeit, die ich habe, eine Gabe, die ich jetzt zur Verfügung stellen soll, einbringen soll. Wenn ich den Mangel sehe, mit meinen Worten nochmal, habe ich vorhin schon gesagt, wenn ich den Mangel sehe, ich sehe ihn, Gott hat mir es gezeigt, und ich habe jetzt die Möglichkeit, diesem Mangel abzuhelfen, dann soll ich mein Herz nicht verschließen. Wehe dem, hört sich jetzt drohend an, das will ich nicht. Wenn ich da immer wiederholt mein Herz verschließe, wo bleibt die Liebe Gottes? Da brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich da immer schwächer werde, was die Liebe zu Gott betrifft. Kommt zum Schluss. Wir haben wirklich hoffentlich gesehen, dass es bei der Verwirklichung Jesu, der Gesinnung Jesu oder zur Führung eines hingegebenen Lebens sehr hohe Hürden gibt oder zu überwinden sind. Es kann auf der einen Seite bedeuten, hohe Kosten, Verzicht, Opfer, Mühe, Kraftaufwand und so weiter. Und mächtige Gegner stehen uns entgegen, unser Fleisch und die ganze Finsternis. Und wir werden mehr und mehr durchaus grundsätzlich zur Zielscheibe, wenn wir das verwirklichen wollen. In allem möglichen Lügen, Schwierigkeiten, Verfolgung, Leiden und so weiter. Es ist also ein geistlicher Kampf oder Teil des geistlichen Kampfes. Und aus eigener Kraft ist dieser Kampf nicht zu gewinnen. Auch die größte Euphorie und Begeisterung nützt uns da nichts. Da kommen wir vielleicht einen Millimeter hoch, um diese Hürde zu überwinden. Weiter geht's nicht. Aber wir stehen nicht alleine. Wenn wir alles, was Gott schon in uns hineingelegt hat oder uns gegeben hat, einsetzen und wenn wir wie Bettler vor unseren Herrn kommen, dann wird er das, was wir bringen, ergänzen durch seine 100%. Er wird das Wollen und das Vollbringen schenken. Was könnte uns noch motivieren vielleicht? Der Herr Jesus hat in gewaltiger Weise, so in gewaltiger Weise bewiesen, dass er für uns ist. Und es lohnt sich, alles zu geben, genauso alles zu geben, weil auch er alles für uns gegeben hat. Und wir werden sogar für alle die Werke, die wir nach seinem Willen tun, die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, belohnt werden. Für allen noch so kleinen Gehorsam, obwohl es letztlich seine Kraft ist. Er hat uns alles gegeben. Auch das, was wir einsetzen, was wir vorher schon hatten, alles von Gott. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht, nichts, gar nichts. Wir sind nackt gekommen. Nackt müssen wir wieder gehen. Er ist alles, er hat uns alles gegeben und er will uns noch mehr geben. Durch seine Kraft können wir überwinden. Und ihm gebührt letztlich alle Ehre dafür. Amen. Okay. Wollen wir uns auch erheben zum Beten. Herr, wir loben und preisen dich, dass du so gewaltig, so groß bist. Und dass du uns ein gewaltiges, unwahrscheinlich großes Vorbild gegeben hast in dir selbst. Und auch danke für alle Vorbilder, wie von Paulus, Timotheus, Epaphroditus, die so selbstlos, so los von sich selbst gelebt haben. Und du allein bist es, der uns dahin bringen kann, der uns dahin entwickeln kann, der uns das bewusst machen kann, auch überhaupt, was du willst, was dein Wille für unser Leben ist, dass wir wirklich nicht mehr uns selber leben sollen, sondern dir, der du für uns gestorben bist, bist auferstanden. Schenke du dazu Gnade, weil wir sind wirklich von uns aus völlig unfähige, aber wir wollen gerne wirklich zu deiner Ehre leben, zu deinem Wohlgefallen da sein. Schenke du das vermehrt. Darum bitten wir dich von Herzen. Wir danken dir dafür. Amen.